Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
Sie als Gast haben natürlich das erste Wort. Bitte schön.
Vielen Dank, würde ich gerne gleich weitergeben.
Ja, ich auch. Ich schließe mich Steffen Baumgart an und damit endet sie an dieser Stelle die mit Abstand kürzeste Folge des FC-Podcasts. Ja, macht euch noch eine einigermaßen entspannte Woche. Bis dahin, meine Tür.
Der Radio Köln FC-Podcast.
Nein, bitte bleibt dran. Wir ziehen das durch. Auch nach einem 0:5 bei der TSG Hoffenheim. Ist doch klar. Steffen Baumgart hat selbstverständlich nicht gekniffen nach dem Abpfiff. Und ich werde auch nicht kneifen. Und euch so gut es geht, ja, durch dieses und über dieses 0:5 hinweg zu bringen. Nicht alleine, sondern selbstverständlich, wie ihr es gewohnt seid, mit Reaktionen vom Cheftrainer von Steffen Baumgart, der wie gesagt noch einiges dazu gesagt hat. Mit Reaktionen von Spielern wie Timo Horn oder Raphael Schichos und vor allem mit einem Interview, das ich mit dem Co-Trainer des 1. FC Köln geführt habe, mit André Pawlak, sozusagen die Trainerkonstante, wenn wir so wollen, beim FC, seit 2 Jahren dabei als Co-Trainer. Mittlerweile unter dem 4. Chef, Steffen Baumgart. Und ich glaube, der hat ein ganz gutes Feeling, weil er schon so viel mitgemacht hat in den 2 Jahren. Ja, was das bedeutet, dieser Rückschlag, dieser erste Rückschlag dieser Saison, dieses 0:5. Welche Lehren kannst du daraus ziehen? Wie geht die Mannschaft damit um? Droht die Saison, die bislang so fantastisch gelaufen ist, die uns so begeistert hat, jetzt zu kippen? Oder ist die Mannschaft schon gefestigt genug? Das unter anderem habe ich ihn gefragt am Gersbockheim, nur wenige Stunden später nach der Ankunft in Köln. Ja, beide ein bisschen übermüdet. Selbst war erst um 3:30, glaube ich, wieder zu Hause. Die Rückfahrt war der blanke Horror. Da fährst du mit so einem 0:5 die 3 Stunden nach Hause zurück Richtung Köln und dann kommt da zwischendurch noch da so eine Nebelbank auf dich zu und du siehst die Autobahn kaum noch vor Augen, bist so richtig platt von diesem Spiel. Aber irgendwie habe ich es nach Köln geschafft, André Pawlak im Mannschaftsbus ein bisschen entspannter nach Köln geschafft. Naja, und wir haben dann versucht und ich glaube, wir haben es auch ganz gut hinbekommen, uns nochmal geistig und möglichst anspruchsvoll diesem 0:5 zu widmen. Die Antwort, das Interview, das alles hört ihr dann gleich. Aber es hat Tradition hier im FC-Podcast, dass wir nochmal reinsteigen in das vergangene Spiel, uns nochmal reinfühlen mit den Höhepunkten. So kündige ich es normalerweise an des Spiels, aber in diesem Falle können wir ja dann tatsächlich nur von Tiefpunkten sprechen. Da war eigentlich nichts dabei, was du groß aus FC-Sicht positiv heranziehen könntest. Ja, und deshalb habe ich dann auch versucht, es möglichst kurz und schmerzlos für euch zusammenzufassen. Also hier die Tiefpunkte. TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln von der 0:5 Niederlage. Bitteschön.
Der FC sucht dann noch seine Linie, seinen Weg nach vorne. Baut jetzt das Spiel auf über die linke Seite. Raphael Schichos legt da Kramaric einen auf und dann Horn mit der Wahnsinnsparade. Timo Horn aus kürzester Distanz bringt dann noch den Arm raus gegen den völlig blank stehenden Kramaric. Aber was war das für ein Aussetzer von Raphael Schichos auf seiner linken Seite am eigenen Strafraum. Spielt er halb hoch quer genau in den Fuß von Kramaric. Weit und breit kein Kölner Mitspieler mehr. Und dann hat er freie Schussball und muss eigentlich hier die Führung erzielen. Aber da steht ein Teufelskerl auf der Linie, muss man so sagen. Timo Horn mit einer sensationellen Parade.
Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir schon noch auf Augenhöhe, bis auf 2-3 Situationen, wo wir den Gegner selbst eingeladen haben. Und das Gegentor, ja.
Kramaric auf Bebu. Chance für Bebu. Bebu von Weyerhorn. Tor 1-0. Ein tiefer Ball hebelt die gesamte Kölner Abwehr aus. Und zack, steht's hier. Völlig unnötigerweise 1:0 für die TSG.
Sind im Anlauf nicht gut reingekommen, haben sie ihre Stärke ausspielen lassen, das Spielerische. Und dann haben wir zu viele Fehler auch mit Ball gemacht, waren nicht aggressiv in den Zweikämpfen.
Und da ist kein Schichos mehr, da ist kein Meret mehr. Horn kommt raus, wird umlaufen von Bebu und dann ist das Tor leer. Und dann ist der Ball im Tor.
Ja, und dann kannst du gegen so eine Mannschaft, die ich glaube vom Personal ja schon ins obere Drittel gehört, dann auch mal ordentlich einen reinkriegen. Das haben wir jetzt bekommen.
Baumgartner ist vorbei. Baumgartner zieht rein in den Kölner Strafraum, legt zurück an die Strafraumgrenze. Nochmal quer, Samasiku jetzt mit der Schusschance, rechter Fuß, abgelegt, Abuguma an den Fünfer und dann die Torschance, Tor 2-0. Baumgartner auf Kramaric. Kramaric, linkes Strafraumeck. Kramaric gegen Benno Schmitz. Legt sich den Ball vorbei. Kramaric steckt doch mal durch. Das ist die Chance zum 3:0. An den Fünfer. Baumgarten. Baumgartner zum 3:0. Jetzt werden sie da hinten gedemütigt. Achtung, jetzt die Hoffenheimer mit der Schusschance. Ab 5 Meter Raum. Abgeblockt. Da Schuss. Tor 4:0. Tor 4:0. Geiger darf auch nochmal. Da kommt die Kugel schon wieder zurück. Links rausgespielt. Flankmöglichkeit für die Hoffenheimer. Kramaric, Ball kommt. Kopfball, Tor. 5:0, Tor. Es ist ein einziges Debakel.
Ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit hat Hoffenheim uns gezeigt, wie nicht nur effektiv, sondern wie gut und wie schnell und wie geradlinig man nach vorne spielen kann. Wir haben dann die entscheidenden Zweikämpfe, wo wir auch eigentlich gefühlt hier in Unterzahl waren, immer wieder auch verloren. Und dann kriegst du natürlich ein Ding nach dem anderen. Und wir haben es dann nicht geschafft. Wir hatten zwar die ein oder andere Phase, aber darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden.
Es ist einfach nicht zu erklären, warum der FC gegen die TSG immer so derart auf die Mütze bekommt.
Situation, mit der wir umgehen müssen. Deswegen werden wir unseren Weg nicht verlassen, sondern werden gucken, dass wir schnell wieder ins Fahrwasser kommen. Werden gucken, was wir nicht gut gemacht haben. Und da war einiges dabei. Und damit meine ich nicht nur die Jungs, sondern spreche natürlich auch insbesondere mich damit an, dass wir schneller Lösungen finden müssen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich da sehr, sehr viel rausnehmen kann aus dem Spiel, um dann demnächst schneller und besser antworten zu können. Vielen Dank.
Ja, mal wieder einen auf die Mütze bekommen oder in diesem Falle auf die Schiebermütze. Der erste Rückschlag für die Mannschaft und Trainer Steffen Baumgart in dieser eigentlich so starken Saison. Ein 0:5, das ist schon richtig heftig. Aber es hat ja im Grunde schon Tradition, leider. Die 7. Niederlage in Folge gegen die TSG. Wir sind jetzt bei insgesamt 25 Gegentoren angekommen in diesen 7 Niederlagen. Timo Horn, um noch eine weitere Wahnsinnsstatistik im negativen Sinne zu nennen, hat jetzt 33 Gegentore schon bei den Duellen gegen die TSG kassiert. Nur die Bayern haben einmal öfter gegen ihn getroffen. 33 Gegentore. Kramaric hat diesmal nicht getroffen. Das ja nicht wirklich eine positive Nachricht. Was er sonst so oft getan hat gegen den 1. FC Köln, aber hat 2 vorbereitet. Und das macht es dann ja auch nicht besser. Aber es ist passiert und du musst jetzt irgendwie damit umgehen und deine Lehren draus ziehen. Und ja, es ehrt ihn ja zunächst mal, Steffen Baumgart, dass er sich da gleich mit ins Boot nimmt, beziehungsweise sich und sein Trainerteam, dass er sagt, okay, da muss auch ich draus lernen, da müssen wir draus lernen. Wir haben als Trainerteam da ganz sicher nicht alles richtig gemacht. Wir haben auch Fehler gemacht. Da müssen wir jetzt gucken, was da falsch, was da schiefgelaufen ist. Eine Sache schließt er aber definitiv aus und das ist die Mentalität. Wir haben oft hier im FC-Podcast drüber gesprochen, haben den FC für seine große Mentalität gelobt, die Basis war für viele Erfolge und Punkte. Und diesmal kannst du natürlich jetzt umgekehrt fragen, hat bei diesem 0:5 bei der TSG die Mentalität gefehlt? War das eine Mentalitätsfrage überhaupt? Und da sagt Steffen Baumgart ganz klar, nein, da müssen wir vorsichtig sein. Bitte holt mir jetzt nicht gleich diese Mentalitätsfrage raus.
Wir haben einen Weg vor uns und solche Situationen wie heute tun allen weh. Ja, und wir werden jetzt auch nicht in so einen Satz bringen, lieber einmal 5-0 als 5-1-0. Ja, sondern das ist einfach, heute wurde uns ganz klar aufgezeichnet, was wir, wenn wir gewisse Sachen nicht tun, zu spät reagieren, Zweikämpfe nicht gewinnen, dann kannst du in der Bundesliga gerade gegen so eine gute Mannschaft nicht bestehen. Und das ist einfach das, was wir mit reinnehmen. Ich finde aber nicht, dass wir jetzt mit Mentalität anfangen müssen, sondern wir müssen da schon ganz klar ansetzen, was haben wir nicht gut gemacht, wo haben wir uns nicht rechtzeitig geholfen. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass wir bei allen Toren, bis auf beim ersten, muss ich sagen, war ein überragender Pass, super durchgespielt, sehe ich auch nicht jeden Tag. Aber in den anderen Situationen waren wir in Überzahl hinten und das haben wir nicht gut verteidigt, von außen nicht und auch im Strafraum nicht. Und da sind schon einige Ansätze da und die müssen wir uns trotzdem genau angucken.
Ja, bin ich sehr nah bei. Steffen Baumgart hatte schon das Gefühl, auch nach den Gegentreffern 2, 3 und 4, dass seine Mannschaft immer wieder versucht hat, zumindest nach vorne anzuschieben, noch zu ein, zwei Treffern zu kommen. Aber es war einfach ein rundum gebrauchter Tag. Da lief einfach gar nichts zusammen. Also der FC hatte auch in keinen der anderen Spiele zuvor so wenig klare Torchancen. Im Grunde, ihr habt es ja auch gerade bei den Zusammenschnitten nochmal gehört, da war einfach nichts dabei. Also ich hätte euch noch einen Kopfball von Anthony Modest mit reinnehmen können. Erste Halbzeit hätte theoretisch das 1-1 sein können, aber den Ball erwischt er da in der Situation nicht richtig. Und dann geht er auf der gegenüberliegenden Seite ins Aus. Wir hatten noch einen Vollspannschuss in der zweiten Hälfte von Marc Uth, 1,5 Meter über die Querlatte. Aber das war es dann auch. Kaum Torabschlüsse beim 1. FC Köln. Das haben wir so komplett anders gesehen in den Partien zuvor. Und auch das zeigt, es hat nicht nur hinten nichts gepasst, sondern eben auch vorne, wie gesagt, ein rundum gebrauchter Tag. Ja, und soweit die Reaktion vom Cheftrainer. Aber, habe ich euch angekündigt, ich habe mich einen Tag nach dieser 0:5 Niederlage mit André Pawlak am Geis Bockheim zusammengesetzt. Und es lohnt sich, das Ganze dann auch nochmal aus den Augen des Co-Trainers zu betrachten. Und gerade aus denen von André Pawlak, denn der Mann hat ja schon so einiges erlebt in seinen 2 Jahren als Co-Trainer, hat viel mitgemacht mit dem 1. FC Köln und leider auch viel Schlechtes bzw. Schwieriges. Und da ist er, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner, wenn es darum geht zu bewerten, wie geht die Mannschaft jetzt mit diesem Rückschlag um? Welche Lehren ziehst du draus und wie stellst du die Truppe wieder auf für das anstehende Derby gegen Bayer Leverkusen? Das Interview mit André Pawlak gibt's gleich. Wir machen vorher noch einen kurzen Break. Wir kümmern uns nochmal ums Fanprojekt des 1. FC Köln, um Fans 1991.
Werbung.
Ja, Fans 1991 begleitet uns ja schon eine ganze Weile hier im FC-Podcast. Eines der größten Fanprojekte Deutschlands, ihr wisst das, mit über 11.000 Mitgliedern. Eines, das sich aber nicht nur ja quasi rund um die Uhr um den FC und euch, die Fans, kümmert, sondern auch, und das ist ganz wichtig, um viele soziale Projekte, um Menschen, denen es nicht so gut geht, die Hilfe brauchen. Und da sind wir auch beim Thema. Die gewaltige Hochwasserkatastrophe vor rund 3 Monaten, die wirkt leider immer noch nach und Hilfe ist immer noch dringend notwendig. Und das betrifft dann eben auch viele Kinder, die wollen wir nicht vergessen, ja, deren Leben sich natürlich auch extrem verändert hat und die gerade nicht mehr so unbeschwert groß werden können. Und genau da setzt Fans 1991 an und hat am Wochenende eine Tour zum Kölner Zoo organisiert mit rund 30 Kindern aus Bornheim, aus Erftstadt und Kerpen. Mit allem drum und dran, Fotorallye, Besuch bei Tennis, klar, Zoo-Quiz und. Und es war ein toller, unvergesslicher Tag, habe ich mir erzählen lassen, für die Kids zwischen 2 und 12 Jahren. Und ja, eine willkommene Ablenkung vom Alltag in den Katastrophengebieten. Also Daumen hoch an der Stelle und apropos Hilfe für die Opfer der Flutwasserkatastrophe. Wie wäre es mit Trinken für den guten Zweck? In Maßen natürlich, ja. Schaut mal online im FC-Shop vorbei oder auch direkt vor Ort. Da gibt es den Rebenretter Spätburgunder. Ganz feines Tröpfchen, leckerer Wein. Und der Erlös der einzelnen Flaschen, der geht zu großen Teilen an die Winzer im Ahrtal, damit die ihre Betriebe wieder aufbauen können. Also, auch das eine tolle Aktion von Fans 1991.
Werbung.
Und jetzt aber, wie angekündigt, das Interview mit dem Co-Trainer des 1. FC Köln, mit André Pawlak, mit dem ich mich nochmal kurz zur Einordnung schon am Samstagmittag, also wenige Stunden im Grunde nach der Ankunft in Köln, zusammengesetzt habe in einem kleinen, schicken Büro im Geisbockheim. Ja, und trotz akutem Schlafmangel haben wir es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, über diese 0:5-Klatsche bei den Hoffenheimern zu sprechen, über deren Auswirkungen, über die Lehren aus dieser Niederlage und wir haben auch ausführlich über die vielen FC-Talente gesprochen, auf die André Pawlak ein besonderes Auge hat. Und auch das Derby gegen Bayer Leverkusen, das ansteht, ist natürlich nicht zu kurz gekommen. Also hier für euch das Interview mit André Pawlak. Bitteschön. André, du siehst überraschend frisch aus. Die Nacht war ja relativ kurz.
Ja, Nacht war sehr kurz. Wir waren um 3 Uhr erst wieder in Köln und klar, gut geschlafen habe ich nicht und man schläft nach dem Spiel sowieso generell immer ein bisschen schlechter. Und nach so einem Fünferpack, nach so einer echten Ohrfeige, dann tut es schon richtig weh. Und ja, dann ist die Nacht auch kurz und unruhig, aber ja, dann geht es heute Morgen weiter und wir haben ja einen tollen Job. Ja, wir haben den besten Job der Welt eigentlich und von daher freue ich mich dann auch immer jeden Tag darauf, wenn es weitergeht.
Ihr seid dann heute Morgen hier am Geisbockheim eine kleine Runde gelaufen, 5 Kilometer, bisschen die frische Luft durch den Kopf wehen lassen. Wie waren die Jungs drauf?
Ja, geknickt waren sie alle natürlich, weil ich glaube auch wir ja schon andere Erwartungen an uns selber haben auch und natürlich, wenn du gegen gute Gegner spielst, du möchtest ja auch sehen, wie weit bist du dran, wie nah bist du dran, wie gut kannst du mithalten, haben das ja schon gegen Leipzig und Bayern auch schon oder auch in Freiburg gezeigt, dass wir da durchaus in der Lage sind, mitzuhalten und dann ist so ein Fünferpack natürlich schon bitter, weil auch die eigenen Erwartungen natürlich eine andere waren und wir auch gedacht haben, nach den letzten Jahren mit den schlechten Ergebnissen gegen Hoffenheim, dass wir dieses Jahr in der Lage sind, da was mitzunehmen und wenn du dann vom Gegenteil überzeugt wirst, negativ natürlich, dann ist das schon bitter und deswegen ist heute war keiner gut drauf, das ist auch klar, das ist auch völlig normal, andersrum wäre es auch schon komisch gewesen. Aber es ist keine Weltuntergangsstimmung jetzt bei uns. Und nach der kurzen Besprechung um 11 war dann für alle schon wieder jetzt Blick nach vorne. Wir werden das analysieren am Dienstag im Video und dann geht's weiter.
Dass es mal Rückschläge gibt, damit musst du im Fußball auch immer rechnen. Dass er jetzt aber so heftig ausgefallen ist, hat dich das dann auch überrascht? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin mit einem relativ guten Gefühl nach Hoffenheim gefahren, trotz der miserablen Bilanz, die der FC da immer hatte. Und habe gedacht, heute wird der Bann gebrochen, heute geht mal was. Und dann fährst du nach Hause mit 0-5.
Ja, überrascht, weiß nicht. Wir haben immer ja mal damit gerechnet, dass sowas passieren kann, auch bei einer Spielweise, die natürlich sehr offensiv ausgerichtet ist mit hohem Pressing und so weiter, dass da mal eine Mannschaft, wenn du dann immer mal einen Schritt zu spät kommst, mit ihren Mitteln und technischen Möglichkeiten das dann auch mal ausspielen kann. Das haben wir gestern gesehen, dass es genau so passieren kann. Deswegen, klar, ein bisschen überrascht ist man vielleicht schon am Ende, aber so ganz unerwartet kommt das auch mal nicht, dass es mal weil sowas passieren kann.
Was habt ihr jetzt in der ersten Analyse ausgemacht? Warum habt ihr im Grunde nie so richtig Zugriff wie in den anderen Spielen auf den Gegner bekommen? Warum wart ihr immer diesen Schritt zu spät?
Man muss mal klar sagen vorweg, dass es an der Intensität und an der Laufleistung nicht gelegen hat. Also die Werte, die wir haben, die sind eigentlich ähnlich wie aus den letzten Spielen auch. Deswegen ist es fast schon komisch, dass wir da nie Zugriff hatten. Aber klar, wir haben viel zu viel nach hinten eigentlich uns abgesetzt wieder, statt mutig nach vorne zu verteidigen. Wenn man sagt, vielleicht insgesamt hat uns der Mut gefehlt in vielen Situationen. So, gerade auch im Verteidigen, dass wir eher so den Schritt zurückgegangen sind, statt den Schritt nach vorne zu gehen, vielleicht auch mal ins Risiko zu gehen in so einem Zweikampf, sondern so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange dann gewartet, dass Hoffenheim auf uns zukommt. Tor 1, Tor 2 waren so Beispiele natürlich dafür, wo wir die Gegner so freilassen, dass sie in Ruhe aufdrehen können und wir keinen Druck kriegen mit dem Pass. Und das ist eigentlich der Unterschied zu den letzten Spielen. Und wir waren dann gefühlt immer einen Schritt zu spät, weil wir halt zu sehr abgewartet haben. Auch wenn wir im Zweikampf waren, haben wir eigentlich davor angehalten, haben gewartet, was der Gegner macht, statt durchzulaufen und den Ball zu attackieren. Und das war sicherlich der große Unterschied zu den letzten Wochen. Und deswegen hat man von außen das Gefühl gehabt, wir laufen nur hinterher. Aber die Statistiken sagen etwas anderes.
Welche Rolle haben die Ausfälle von wichtigen Führungsspielern wie Jonas Hector, wie Elias Kiri gespielt? Auch Dejan Lubicic musste ja krankheitsbedingt passen. Steffen Baumgart hat nach dem Abpfiff direkt gesagt, also das lasse ich jetzt als Ausrede nicht gelten, aber trotzdem sind es ja wichtige Spieler, die zuletzt starke Leistungen gezeigt haben. Und die jetzt eben gefehlt haben.
Keine Frage. Ich meine, wenn man dann denkt, was uns da an Laufleistung erstmal dann flöten geht mit diesen drei Spielern, die alle in der Lage sind, 12 bis 13 Kilometer zu laufen, das fehlt uns natürlich dann irgendwo. Aber ich gebe das Steffen natürlich vollkommen recht, weil alle anderen haben immer den Anspruch auch angemeldet, dass sie spielen wollen, dass sie spielen können. Bisher haben auch alles immer gezeigt. Jeder, der reinkam, hat sofort funktioniert. Und wir fanden auch, gestern haben die Jungs, die reinkamen, das nicht schlecht gemacht. Das war halt so ein Spiel, wo dann jeder Flipperball auch beim Gegner gelandet ist und irgendwie war es dann auch ein bisschen unglücklich am Ende des Tages. Klar sind das Spieler, die fehlen. Die haben Qualität, keine Frage, aber wir denken schon, dass wir das eigentlich mit den Leuten auffangen können.
Was mir imponiert hat, dass Steffen Baumgart sich selbst bzw. das gesamte Trainerteam dann auch direkt mit ins Boot genommen hat und gesagt, auch wir hätten schneller Lösungen finden müssen. Auch wir haben nicht alles richtig gemacht. Da müssen wir gucken, wo haben wir Fehler gemacht. Ist das typisch Steffen Baumgart?
Ja, typisch Steffen Baumgart, aber typisch eigentlich auch Bundesliga-Trainer. Also das war bei den Vorgängern, die ich jetzt schon erlebt habe, eigentlich auch genauso. Man macht sich immer Gedanken, und das sollte man auch, wenn man sich da nicht hinterfragt, sondern sagt, die Mannschaft ist halt schuld, ja, da haben wir hier jetzt 5 Stück gekriegt und wir nehmen uns da raus. Das wäre ja Wahnsinn. Und das machen wir auch gar nicht, sondern wir überlegen uns vorher immer, wie wir reagieren können auf mögliche Szenarien. Vielleicht hat uns dann noch die Dreier- oder respektive Fünferkette von Hoffenheim ein bisschen überrascht auch. Und bis wir das dann alles so vermittelt haben an die Jungs, und dafür war eigentlich die Halbzeit dann auch nochmal wichtig, dass wir das denen dann vermitteln wollten, wie man gegen die spielt. Das dauert dann natürlich eine Weile, gerade mit Zuschauern im Stadion erreichst du auch nicht mehr jeden so schnell und immer Zettelchen reingeben ist auch nicht möglich. Ja, da haben wir ein bisschen gebraucht, aber wir fanden aber trotzdem, dass wir das eigentlich ganz, ganz gut dann im Griff hatten, wie du schon gesagt hast, eher so ein Spiel, was Richtung 0-0 geht in der Halbzeit, und dann reagierst du und dann kommst du halt raus, kriegst 2 Stück in 2 Minuten. Ja, da ist der ganze Fahrplan natürlich schon irgendwie über den Haufen geworfen und das, was wir uns dann vorgenommen haben.
Stark fand ich die Reaktion der FC-Fans im Stadion. 3000 waren mitgereist und ich glaube, es gab nicht einen Pfiff gegen die Mannschaft, trotz aller Enttäuschung natürlich. Und die Mannschaft ist dann auch zum Gästeblock hin, hat sich für die Unterstützung bedankt und ist auch mit vielem aufmunternden Applaus verabschiedet worden. Zeigt auch das, dass grundsätzlich der FC ja im Moment auf einem guten Weg ist und dass die Fans auch honorieren,
dass die Mannschaft, der vorher an den vielen Spieltagen wirklich gute Leistungen gebracht hat.
Ja, zunächst muss man mal sagen, dass die Unterstützung herausragend war. Also das haben wir schon alles vernommen, auch vor dem Spiel. Sind dann auch in der Kabine gewesen, noch vor dem Spiel, haben gesagt, dass wir es in einem Heimspiel machen wollen, dieses Spiel, weil halt auch so viele da waren. Die haben uns überragend unterstützt, über 90 Minuten. Daran hat es mal definitiv nicht gelegen. Mhm. Und trotzdem sage ich auch in dem Spiel, ich glaube, dass die Fans auch gesehen haben, dass sie trotzdem immer wieder versucht haben, nach vorne zu spielen. Also wir haben dann nicht jetzt nach dem 3-0 uns hinten reingestellt und gesagt, jetzt wollen wir kein Gegentor mehr kassieren, sondern wir haben halt nach vorne gespielt und haben versucht, den Anschluss zu machen. Das kann dann nochmal bestraft werden, ist bestraft worden. Aber ich glaube, auch das honorieren die Fans dann und nicht nur die Leistung der Vorwochen. Natürlich spielt das eine Rolle. Das ist auch richtig. Das haben die Jungs sich auch erarbeitet und ich denke auch verdient. Aber auch gestern haben wir es trotzdem bis zum Schluss versucht, immer wieder ranzukommen und natürlich ein Tor zu erzielen. Und dass es dann leider nicht geklappt hat, ist schade. Tut uns auch sehr leid, aber ich glaube, dass das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans im Moment sehr, sehr gut ist und das wollen wir natürlich dann jetzt am nächsten Wochenende auch wieder zurückgeben.
Ja, dieser mutige, offensive Fußball, den Steffen Baumgart spielen lassen will und den die Mannschaft auch definitiv gezeigt hat in vielen Partien, braucht natürlich eine gewisse Überzeugung. Man muss das Vertrauen haben, dass das auch funktioniert. Das hat Steffen Baumgart auch immer wieder gesagt. Und die Mannschaft hat das auch überraschend schnell, zumindest aus meiner Sicht, genauso eingebracht. Aus deiner Sicht jetzt, nach so einem 0-5, wie gefestigt ist die Mannschaft tatsächlich schon? Oder muss man so ein bisschen befürchten, dass dieses aufgebaute Vertrauen, diese Überzeugung jetzt so ein bisschen wegbricht?
Nein, das glaube ich nicht. Also wir haben das ja, wie du es schon gesagt hast, in den Wochen davor sehr, sehr gut gemacht und da wurde mutig verteidigt, da wurde mutig verschoben. Gestern war wirklich mal auch dann vielleicht so ein gebrauchter Tag, wie man so schön sagt, wo wie gesagt, jeder 50-50 Ball dann auch plötzlich beim Gegner war, wir auch in der Passsicherheit nach vorne nicht so gut waren, viele Umschaltsituationen weggespielt haben in der ersten Halbzeit, was dann auch vielleicht ein bisschen untypisch war für die letzten Wochen, sowas passiert mal. Wir werden das klar analysieren und wir werden das auch ganz klar ansprechen und wir werden auch ganz klar den Finger in die Wunde legen, was dann da nicht so war wie in den letzten Wochen. Und ich glaube, dass die Mannschaft das dann sofort auch wieder annehmen wird und so wie wir sie jetzt erleben auch, tun sie es auch im Training und da mache ich mir keine Sorgen. Klar kann das jetzt mal für den Moment wehtun und wird auch vielleicht den einen oder anderen zwei, drei Tage wachrütteln, aber ich glaube, das ist vielleicht auch mal dann jetzt wichtig, genau wachgerüttelt zu werden und die Sinne wieder zu schärfen, worauf es eigentlich ankommt.
Wie viel Spaß macht es dir persönlich im Moment, hier mit der Mannschaft zu arbeiten, mit Steffen Baumgart zusammen? Du bist seit 2017 beim FC, hast erstmal im Nachwuchsbereich und in der U21 gearbeitet. Dann warst du mal kurz Cheftrainer, hast die Mannschaft sozusagen über die Ziellinie wieder zurück in die erste Liga gebracht. Danach aber viele schwierige Zeiten erlebt. Und jetzt hat man ja das Gefühl, es ist so ein Aufbruch da und die Mannschaft spielt gut, wir haben gerade drüber geredet. Ja, wie viel Spaß hast du im Moment an deinem Job?
Ja, grundsätzlich habe ich erstmal an dem Job überhaupt Spaß, weil ich glaube, das kann man ja gar nicht oft genug betonen, dass das der Job im Fußball, wenn man den ausüben darf, wenn man auch aus dem Hobby einen Beruf machen kann, dann ist natürlich das Allerschönste der Welt. Egal wie es dann läuft, ob es jetzt mal gut läuft oder schlecht läuft, es ist einfach immer wieder schön und immer wieder krass, auf dem Platz zu stehen und zu sagen, hey, das ist mein Job jetzt. Und von daher geht's da erstmal schon mal gut. Und wir haben im Trainerteam in unserem Callcenter eine überragende Atmosphäre, muss man sagen. Wir sitzen ja alle neun zusammen und haben kurze Wege und ja, das macht grandiosen Spaß. Tatsächlich, wir erleben da viel zusammen, machen auch viel zusammen, machen Sport zusammen, arbeiten natürlich jeden Tag zusammen. Mhm. Steffen bringt uns da auch immer wieder zusammen und vermittelt da auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und dass jeder wichtig ist und jeder seinen Teilbereich, den er dann abzuarbeiten hat, auch in Ruhe abarbeiten kann. Also das ist schon wirklich gut. Das war auch in den vorigen Trainerteams so, dass wir immer eigentlich gut zusammengearbeitet haben. Von daher ist es für mich jetzt keine so riesen Umstellung. Es ist nur, dass wir jetzt alle in einem Büro sitzen. Das ist eine große Umstellung. Aber ich habe am Anfang auch gedacht, naja, schauen wir mal, wie das wird. Kommst du da überhaupt in Ruhe zu arbeiten? Aber das ist wirklich top. Also wir haben uns da echt eingegroovt und haben da uns so eingelebt, dass es wirklich ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel ist. Von daher macht es mir sehr, sehr viel Spaß aktuell.
Seid ihr euch noch nicht auf die Nerven gegangen im Büro jetzt?
Nee, gar nicht. Das Gute ist ja, du kannst immer mal wieder dann in eine andere Zone auch gehen, wo du möchtest. Wir haben ja nebenan einen Aufenthaltsraum geschaffen oder Steffen hat einen Aufenthaltsraum schaffen lassen, wo wir uns mal zurückziehen können. Da gibt es einen Besprechungsraum oder du gehst halt mal eine halbe Stunde laufen. Da gibt es ja keinen festen Rhythmus in dem Fall. Wenn du das mal brauchst, dann geht das auch. Dann ist das auch erlaubt und das nutzen wir auch und von daher gehen wir uns eigentlich noch nicht auf die Nerven aktuell, wobei man ja fast schon sagen muss, du siehst deine Kollegen mehr als deine eigene Frau, aber das passt super. Also im Moment ist das wirklich ein sehr, sehr angenehmes Arbeitsklima.
Ja, wir sind es vor dem Interview nochmal durchgegangen. Du hast 4 Cheftrainer mittlerweile schon erlebt in 2 Jahren. Das ist eine Menge. Mit Bayer Lorzer, mit Gisdol, mit Funkel und jetzt Baumgart. Da muss man sich ja auch immer wieder so ein bisschen neu justieren. Hat dann vielleicht auch eine etwas andere Rolle. Wie schwierig ist das? Oder macht das irgendwo auch den Reiz aus, dass immer was Neues kommt? Auch wenn man sich natürlich eigentlich Konstanz wünscht.
Ja, über all dem steht erstmal natürlich meine Loyalität zu jedem Cheftrainer, der dann da ist. Ich bin also ja auch so geerdet und auch so erzogen, sagen wir erstmal mit jedem Menschen irgendwie klarzukommen und mich da anzupassen. Und das kann ich dann auch ganz gut. Dass jeder hat sowas, jeder bringt ja auch was mit oder jeder hat eine andere Art und Weise mitgebracht. Von daher, wie du sagst, ist sehr spannend, jetzt mal noch mal was komplett anderes zu erleben als bei den Vorgängern. Da nehme ich natürlich was mit. Für mich sowohl persönlich als auch sportlich. Das ist irgendwie eine coole Geschichte auch, dass man dann gestandene Trainer natürlich dann vor sich hatte. Gerade auch Friedhelm Funkel ist ja, kann man fast schon sagen, eine Trainerlegende eigentlich. das dann zu erleben oder auch wie Markus und Achim das vorher angegangen sind oder jetzt Steffen, das ist schon interessant. Und das von daher, es ist eine Art, es ist natürlich immer schade, wenn es dann so schnell wieder vorbeigeht. Aber das ist im Fußball halt so oder im Sport halt so. Andererseits hat es natürlich auch einen gewissen Reiz, immer wieder mal was Neues kennenzulernen.
Bist du mit allen Trainern noch irgendwo im Kontakt? Versuchst du auch in Kontakt zu bleiben?
Tatsächlich.
Weil man ja doch viel gemeinsam erlebt hat.
Ja, tatsächlich. Also ich habe mit allen noch Kontakt, meistens dann über WhatsApp. Mit Friedhelm habe ich schon noch 2-3 Mal jetzt telefoniert danach. Wir wollen uns auch jetzt mal treffen. Der ist jetzt gerade irgendwie im Urlaub und danach treffen wir uns dann mal wieder. Markus habe ich jetzt noch Kontakt gehabt, als er nach Moskau gewechselt ist. Und Achim haben wir jetzt zuletzt noch gesehen beim Leipzig-Spiel. Also da ist schon noch Kontakt, weil, wie gesagt, wir sind alle im Guten auseinandergegangen. Und das versuche ich dann auch zu pflegen. Merke aber auch, dass die Kollegen das auch andersherum pflegen und immer wieder mal da eine Nachricht schicken. Und von daher, denke ich, haben wir da erstmal nicht alles falsch gemacht.
Friedhelm Funkel hat ja auch ziemlich viel Verantwortung übertragen. Also du hast im Grunde ja jedes Training komplett geleitet. Er war dann eher mehr im Hintergrund. Jetzt bei Steffen Baumgart ist das wieder ein bisschen anders. Wie würdest du jetzt im Moment deine Rolle beschreiben? Wo siehst du so deine Verantwortlichkeiten? Wo bringst du dich ein?
Ja, wir haben das schon immer so ein bisschen aufgeteilt im Team. Natürlich geht es für mich in erster Linie darum, den Kontakt zum Nachwuchs nach wie vor zu halten. Da bin ich der Ansprechpartner für U19, U17, U21 Spieler in erster Linie und versuche da auch immer wieder den Kontakt zu halten, auch mal da zu sein und zu sprechen. Das ist immer, liegt dann halt natürlich in meiner Verantwortung. Das heißt natürlich auch, dass ich an einer oder anderen Stelle mal nicht dabei sein kann, weil es dann halt ein Nachwuchsthema gibt gerade. Die Standardsituation nach wie vor bleiben da in meiner Verantwortung, da kümmere ich mich hauptverantwortlich drum. Und das Training, das teilen wir uns dann immer wieder mal auf. Also da gibt es Gott sei Dank jetzt keine Animositäten, der eine macht mehr, der andere macht weniger, sondern jeder darf da mal was machen oder nimmt auch mal eine Übung oder nimmt mal einen ganzen Trainingstag mit René und mit Macker. Haben wir da wirklich ein gutes Trainerteam zusammen, die das dann vorbereiten und mit Steffen zusammen umsetzen. Und von daher, wenn es mal einen Tag weniger ist, ist es nicht dramatisch. Wenn es dann mal wieder mehr ist, ist schön. Wie gesagt, ich scheue mich ja nicht davor, vor die Mannschaft zu treten und das Training zu leiten. Wie du es gesagt hast, bei Friedhelm habe ich das ja auch schon gemacht. Und von daher, nee, das ist eigentlich ganz, ganz gut so, dass wir das ganz gut hinkriegen, uns da immer wieder zu positionieren und auch Übungen zu leiten.
Du hast den Nachwuchs angesprochen. Ist ein ganz wichtiger Baustein, auch für die Zukunft des 1. FC Köln. Es soll noch mehr Wert auf die Nachwuchsförderung gelegt werden, dass die Durchlässigkeit möglichst noch verbessert wird vom Nachwuchsbereich in den Profibereich. Wie siehst du den FC da im Moment aufgestellt? Klar, mit Jan Thielmann, jetzt auch Tim Lemperle in dieser Saison, sind weitere Junge hochgerückt und bringen auch schon ihre Leistungen. Ein Marvin Obutz steht noch so ein bisschen in den Startlöchern, wartet noch so auf seinen Bundesliga-Durchbruch, wenn ich es mal so nennen kann. Mit Justin Diehl hat man noch ein großes Talent, Joshua Schwirten und. Können wir uns dann noch auf neue Talente freuen.
Also du hast jetzt schon eine ganze Menge Namen genannt. Ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen mehr tatsächlich sogar. Natürlich gibt es da eine ganze Menge. Also mich interessiert das erstmal grundsätzlich, dieses Thema Jugend, weil du es gesagt hast, das ist wichtig. Und ich glaube auch, dass wir den eigenen Nachwuchs fördern müssen. Und wir tun das auch nachhaltig beim FC. Das machen wir auch schon eine ganze Weile. Und wir wollen natürlich versuchen, die Jungs so schnell wie möglich an den Bundesliga-Kader heranzuführen. Das ist nicht immer so einfach oder geht nicht immer so schnell, wie die Jungs sich das vorstellen oder auch das Umfeld des Spielers sich das vorstellt. Man muss ja sagen, normalerweise gehen die Spieler, wenn man das im normalen Berufsleben sieht, nach der Jugend in die Ausbildung. Und die Ausbildung dauert 2-3 Jahre im Normalfall, wenn man einen normalen Beruf erlernt. Und diese Zeit sollten sich die Jungs eigentlich auch geben, dass sie nach der Jugend 2 Jahre sich Zeit nehmen, sich heranführen zu lassen an den Bundesliga-Fußball. Bei dem einen geht es mal schneller, wie bei Jan oder auch bei Noah damals. Der eine oder andere braucht aber vielleicht auch genau diese 2 Jahre. Wir haben gesehen, Tim letztes Jahr war komplett bei der U21, was der für einen Schritt gemacht hat. Marvin jetzt komplett bei der U21, hat glaube ich auch schon wieder 7 oder 8 Tore in der Regionalliga geschossen. Ist ganz nah dran am Kader, war schon einmal im Kader. Wir haben jetzt bei dem Freundschaftsturnier gesehen, mit Maxi Schmid, mit Vincent Suchanek, Justin Diehl, auch mit Maiko Sponsel immer noch, kommen immer noch Jungs nach, die wir jederzeit natürlich auch reinschmeißen können und wollen. Aber die müssen sich Zeit lassen. Die müssen sich auch die Zeit nehmen. Und wir wollen ihnen die geben und das wollen in Zukunft dann weitermachen. Und wir haben jetzt bis runter zum U17-Bereich, haben wir alles im Blick, was da jetzt so gerade für uns dann ja mit einer Perspektive da ist. Und von daher haben wir für die nächsten 4 Jahre eigentlich schon mal einen Plan, wie das dann auch weitergehen soll mit denen, die jetzt gerade bei der U17 starten. Und ja, wie du sagst, der Verein möchte das ausbauen und den Weg, da gehe ich gerne mit, weil das ganz, ganz wichtig ist und mich das auch unheimlich interessiert und auch sehr viel Spaß macht.
Wie sieht dein Job da konkret aus? Also gibt es regelmäßige Treffen mit den Nachwuchstrainern? Setzt man sich in der Runde zusammen und geht die einzelnen Spieler durch? Wie haben die sich entwickelt? Wo muss man vielleicht noch ansetzen? Ja, beschreib mal.
So kannst du dir das vorstellen. Also Treffen war ja zuletzt immer schwierig. Dank Corona oder wegen Corona haben wir es nicht so viel hinbekommen können, haben dann viel über Zoom-Meeting gemacht oder über Telefon. Telefon machen wir heute auch noch. Aber wir versuchen das im Trainerteam komplett dann immer wieder die Spiele erstmal zu besuchen. Dass wir alle Spiele irgendwie sehen, ab der U17 aufwärts, wenn sie hier zu Hause sind, vor allem, wenn es passt, auch auswärts, sodass wir immer wieder jede Mannschaft 1 bis 2 Mal im Monat auch gesehen haben, um die Entwicklung zu verfolgen. Laden dann natürlich immer wieder mal Leute zum Training ein, vorwiegend in den Länderspielpausen, aber haben wir das jetzt, gehen das jetzt an, dass wir das auch öfter im Laufe der Saison machen, dass immer mal wieder 1, 2 Spieler dazukommen, um einfach einen Überblick zu kriegen und mal genauer hinzuschauen. Und wenn es die Zeit erlaubt, dann würden wir auch gern zum Training gehen bei der Jugend. Das hat bisher noch nicht so funktioniert, aber das ist auch so ein Punkt. Also, dass wir immer auf dem Laufenden sind und immer sehen, wie ist gerade der Stand. Dazu kommen dann natürlich so Kaderplanungssitzungen, die finden einmal im Monat statt, wo wir dann über die Jungs reden und natürlich perspektivisch gedacht, was ist dann in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, wenn sie aus der Jugend rauskommen, welche Perspektive geben wir denen? Und wie gesagt, ich finde den Weg über die U21 zum Männerfußball herangeführt zu werden, genau der richtige. Das sieht man aktuell, glaube ich, auch bei unserer U21 oder auch in den letzten Jahren, wie die Mannschaft sich da entwickelt hat, dass wir auch einen Plan mit den Jungs haben und dass auch immer mehr Jungs hier bleiben nach der U19 und diesen Weg mitgehen wollen. Und da ist jetzt Josh Schwirten, Tim Lemperle, Marvin Obutz sind da super Beispiele, die sehr nah dran sind. Und so soll der Weg auch weitergehen.
Im Fußball geht es manchmal schnell nach oben, auch für die Jungen, aber manchmal eben auch 1, 2 Schritte zurück. Du hast Noah Katterbach gerade schon mal kurz anklingen lassen. 2019 so ein bisschen der aufgehende Stern über dem Geisbockheim, inzwischen 39 Bundesligaspiele gemacht, war lange Zeit fester Bestandteil des Kaders. Jetzt in dieser Saison hat er den Schritt zurück machen müssen in die U21. Ist das so ein klassisches Beispiel, dass das ein sehr sensibler Bereich auch ist mit den jungen Spielern und dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass die einfach mal jahrelang durchperformen und immer ihre Leistung bringen können?
Ja, absolut. Also da gibt es natürlich Wellenbewegung bei den jungen Spielern und ich denke, dass Noah wurde lange Zeit sehr, sehr, sehr gehypt in Köln, natürlich dann mit Fritz-Walter-Medaille und. Also ich glaube, dass das gar nicht immer gut ist für die jungen Spieler, wenn man da zu früh schon zu hoch dekoriert ist, auch wenn es dann darum geht, Verträge zu unterschreiben, dass das natürlich schnell sich etwas einstellt, was dann einen so ein bisschen den Blick auf die Realität verstellt. Und natürlich war das ja auch, wenn man Jonas Hector natürlich auf eine Sechserposition stellt und von links wegnimmt, dann war diese Position natürlich auch wirklich frei. Und das hat Noah super gemacht. Und da muss man sagen, da musst du halt dranbleiben. Da musst du nicht sagen, es reicht jetzt, was ich erreicht habe, sondern musst eigentlich als junger Spieler dann noch mehr tun, noch mehr arbeiten, vielleicht noch mehr draußen individuell arbeiten, weil es gibt immer noch Schwächen, die das dann zu bearbeiten gibt. Und wenn du damit so ein Stück weit aufhörst, dann kann es sein, dass es dich mal erwischt wieder. Und klar, jetzt durch die Umstellung auch wieder mit Jonas nach links, wir reden da über einen ehemaligen Nationalspieler natürlich, da musst du erstmal ran vorbeikommen. Und nichtsdestotrotz ist Noah 20 Jahre alt. Und wir halten jetzt den Weg für ihn, dass er in Spielpraxis bleibt, dann auch für sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das hat man dann gestern auch gesehen, als er reinkam, dass er aus der Spielpraxis kommt, dass er dann nicht körperlich hinterherhängt. Und das ist jetzt erstmal genau sein Weg. Er muss das als Chance sehen und nicht als Herabstufung.
Wie ist denn dein Eindruck? Wie hat er das aufgenommen? Wie geht er damit um? Steffen Baumgart hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, er sieht da schon eine klare Aufwärtstendenz, auch was das Körperliche anbetrifft.
Ja, absolut. Also er hat gearbeitet, er hat auch nachgearbeitet, für sich gearbeitet. Und man merkt das schon, dass er da deutlich, deutlich näher rangerückt ist. Sonst hätten wir jetzt auch gestern nicht nachnominiert, dann hätten wir auch jetzt das anders lösen können oder sagen, wir bleiben mit 17. Oder wir sind ja davon überzeugt, dass Noah den Weg zurück in den Kader schafft und auch wieder ganz nah an die Startelf ranrücken kann. Aber er muss es genauso jetzt weitermachen, wie er es im Moment auch vorlebt, dass er gut trainiert auch, dass er die Spielpraxis in der U21 komplett annimmt, wie gesagt, als Chance, um fit zu bleiben auch. Und dann geht das wahrscheinlich auch relativ schnell wieder zurück. Also Talent ist da, klar, der Wille ist jetzt auch wieder da. Wie gesagt, vielleicht hat man es mal ein Stück weit aus den Augen verloren zwischendurch. Und jetzt geht es eigentlich seit Wochen wieder aufwärts.
Ja, wünschen wir ihm, glaube ich, alle, dass er da den Sprung wieder zurückschafft. Der Worst Case ist, dass ein großes Talent den Verein verlässt und man ihn nicht halten kann. Und damit machen wir jetzt den Schwenk aufs kommende Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht mehr drüber reden, was damals falsch gelaufen ist. Es ist auch nicht mehr zu ändern. Trotzdem vielleicht an dich persönlich nochmal die Frage, wenn du jetzt siehst, wie der Junge wirklich glänzt in der Bundesliga, hat jetzt Lukas Podolski, glaube ich, als jüngster Spieler mit 10 Bundesliga-Toren abgelöst, wie der auch sogar in der Nationalmannschaft mittlerweile schon seine Leistung bringt. Wie viel weinendes Auge, wie viel lachendes Auge ist dabei, wenn man so einen jungen Kerl sieht, der eigentlich besser noch beim 1. FC Köln spielen sollte.
Ja, das hätten wir uns ja alle gewünscht. Aber wie gesagt, jetzt muss man ja am Ende des Tages auch erstmal sagen, der Junge spielt natürlich auch so gut, weil er so viele Jahre beim FC ausgebildet worden ist. Also die Ausbildung dieses Spielers hat mal letztendlich komplett der 1. FC Köln übernommen. Und von daher freuen wir uns erstmal auch für den Jungen, dass er da so gut performt. Das muss man sagen, dann auch natürlich muss man unseren Nachwuchs loben, dass sie es so gut hingekriegt haben, so einen Spieler auszubilden. Und wir hätten uns alle gewünscht, dass er hier bleibt. Und dass da Fehler gemacht worden sind, vielleicht im Vorfeld. Ich denke auch, das müssen wir gar nicht mehr besprechen. Es ist schade, dass er nicht mehr hier ist, aber wir spielen jetzt nicht 1. FC Köln gegen Florian Wirtz, sondern gegen Bayer Leverkusen. Er ist ein Teil davon, ein sehr guter Teil, keine Frage. Wir verfolgen das auch natürlich, aber für mich ist das Thema wirklich längst abgehakt, weil es nutzt ja nichts. Also muss ich jetzt nicht damit beschäftigen, was wäre wenn. Und ich sage auch mal, wir haben ja auch eine ganz andere Philosophie letztes Jahr gehabt von Fußball. Wer weiß, wie Florian bei uns in der Mannschaft funktioniert hätte. Auch rein spekulativ. Ne? Leverkusen ist natürlich eine Mannschaft, die sehr viel Ballbesitz hat, sehr viel nach vorne spielt. Und letztes Jahr haben wir, wie gesagt, viel gegen den Ball gearbeitet, ne? Tief gestanden, das weißt du auch. Wer weiß, wie es da gelaufen wäre. Also ob er dann auch das schon so hingekriegt hätte, weiß ich nicht. Ist spekulativ. Ich für mich persönlich freue mich für den Jungen, dass er so eine gute Entwicklung genommen hat. Wir haben ihn immer wieder versucht, zum Profitraining einzuladen. Das hat aus diversen Gründen dann damals nicht geklappt. Dann hätten wir vielleicht auch öfter schon bei uns gesehen oder auch schneller bei uns gesehen. Aber ja, wie gesagt, shit happens, ist so, wie es ist. Und weiter geht's.
Ja, und bei Leverkusen hat noch ein paar andere gute Spieler. Also da kommt echt was auf euch zu. Leverkusen hat jetzt erst nochmal das Topspiel gegen die Bayern. Da wissen wir noch nicht, wie es ausgeht. Aber was wir schon sagen können, Bayer Leverkusen spielt bislang eine wirklich starke Saison, sind oben mit dabei. Trotzdem, ihr spielt zu Hause und zu Hause habt ihr bislang eure stärksten Leistungen gezeigt und es werden jetzt erstmals seit der Corona-Pandemie wieder 50.000 Fans im Stadion sein. Wie viel Bock hast du jetzt schon auf das Spiel?
Ja, jetzt schon, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn du es gerade nur sagst, dass es voll wird. Also es ist ja sowieso immer, auch für mich persönlich, ist immer, wenn die Hymne läuft und du aus diesem Tunnel da rauskommst, das ist brutal. Also das ist also brutale Gänsehautgefühl und wenn es dann jetzt richtig voll ist und du weißt ja, was jetzt zuletzt schon gegen Fürth los war. Und auch da selbst davor mit 25.000 im Stadion war es schon echt krass. Das wird uns auf jeden Fall nochmal einen Schub geben, keine Frage. Und da freuen wir uns auch alle drauf, dass das so ist. Trotzdem wissen wir, dass mit Leverkusen eine Mannschaft kommt, die aktuell wirklich einen sehr, sehr guten Lauf hat, die sehr, sehr guten Fußball spielt, schnellen Fußball spielt, technisch extrem stark ist. Aber wie du es gesagt hast, es ist zu Hause und wenn wir wieder an die Leistung anknüpfen, wie wir sie auch gegen Leipzig gezeigt haben, vor allem, das ist ja vergleichbar, dann sage ich jetzt mal von dem Level, dann rechnen wir uns da durchaus natürlich auch Chancen aus und du kannst so eine Mannschaft knicken und du musst halt mit der Mentalität wieder, mit dem Mut wieder rangehen, was uns ausgezeichnet hat. Wir haben 10 Punkte zu Hause geholt von 12 möglichen. Also ich glaube, wir können da mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen rangehen und das tun wir auch und ja klar, wir wollen jetzt natürlich auch das 0-5 möglichst schnell vergessen machen.
Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass trotz dieses 0-5 weiter der Attacke-Modus angeschaltet bleibt, oder? Also der Weg wird nicht verlassen. Weiter mutig nach vorne spielen, auch wenn der Gegner jetzt Leverkusen heißt.
Absolut, das ist so. Wir werden ja unsere Gedanken machen, das haben wir ja vor am Anfang schon gesagt. Wir werden das Spiel analysieren, schauen, wie Leverkusen spielt und wir werden sie natürlich auch morgen nochmal sehen. Und dann werden wir einen Plan entwickeln, der dann möglichst aufgehen sollte. Und da arbeiten wir dann dran. Aber klar, wir werden weiter nach vorne spielen, weil das hat uns ausgezeichnet. Und ich glaube, das ist auch für jeden Gegner unangenehm. Wenn du so viel Stress machst als Mannschaft, dann musst du halt voll da sein. Und das ist der Plan für Leverkusen. Und auf welcher Höhe das dann ist, weißt du, das ist ja immer, hängt auch vom Gegner ein bisschen ab, wie die uns dann lassen. Aber wir sind mutig und wir wollen auf jeden Fall wieder zu Hause ungeschlagen bleiben und wenn möglich auch die 3 Punkte da behalten.
Dann freuen wir uns auf ein Fußballfest am Sonntag.
Definitiv.
Danke dir.
Danke, Guido.
Ja, soweit das Interview mit André Pawlak, das ich, wie gesagt, am Samstagmittag schon geführt habe am Geisbockheim. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir, wie gesagt, noch nicht, wie es denn ausgeht. Das Topspiel Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. Und inzwischen wissen wir, auch die Leverkusener haben eine heftige Klatsche kassiert. 1:5 gegen den deutschen Rekordmeister. Da stand es 0:5 schon nach der Pause. Also beide Mannschaften, Leverkusen und der FC, ziemlich gebeutelt nach diesem 8. Spieltag. Beide wollen das natürlich schnell wieder wettmachen mit einer starken Leistung, mit einem guten Ergebnis im Derby. Ja, und das bringt dann nochmal so einen zusätzlichen Kick rein. Aber vor allem kickt mich, und da bin ich voll bei André Pawlak, die Vorstellung, dass die Hütte wieder voll ist. 50.000, endlich wieder richtig ausverkauftes Rhein-Energie-Stadion. Unter Berücksichtigung der 2G-Regel, also nur getestete Geimpfte dürfen rein. Die Strategie fährt der 1. FC Köln ja schon etwas länger. Und deswegen ist das eben auch genehmigt worden vom Gesundheitsamt. 50.000 also beim Derby 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Und wir gucken nochmal ganz kurz auf die vergangene Saison. Aber wirklich nur ganz kurz, versprochen. Denn die war wenig erfreulich aus FC-Sicht. In dieser ohnehin schweren Saison gab es 2 klare Niederlagen. Ein 0:4 in Köln, vor leeren Rängen aber, wohlgemerkt. Ein 0:3 dann in Leverkusen unter Friedhelm Funkel. Damals das Rückspiel. Der FC zeigte sich da deutlich verbessert gegenüber dem Heimspiel. Also es war kein klares 0:3, aber verloren ist verloren. Und auch an dieser Stelle gibt es dann eben einiges gut zu machen aus Kölner Sicht. Aber wenn die Hütte voll war im Rhein-Energie-Stadion, dann ist das durchaus auch schon anders gelaufen. Vor diesem 0:4 gab es nämlich zweimal ein 2:0, einen Sieg zu Hause im Rhein-Energie-Stadion. Und jetzt sind, wie gesagt, wieder 50.000 da und die werden die Mannschaft bedingungslos nach vorne peitschen. Das wird brutal laut werden. Und warum sollte das nicht klappen mit einem Sieg im Derby gegen Bayer Leverkusen? Die Leverkusener zwar im Moment auch trotz dieses 1:5 gegen die Bayern, ja, der Favorit, muss man so sagen, aktuell Platz 3 mit 16 Punkten. Also die haben vor diesem 1:5 gegen die Bayern eine richtig starke Saison gespielt. Sie haben 21 Mal schon getroffen. Nur die Dortmunder und die Bayern waren da erfolgreicher. Sie haben mit Schick einen Goalgetter, 7 Tore. Danach kommt Diaby und das ehemalige FC-Talent Florian Wirtz, der ist übrigens auch der beste Scorer mittlerweile bei Bayer Leverkusen, hat noch 6 weitere Treffer vorbereitet. Also viel, viel Qualität, vor allem in der Offensive bei Bayer Leverkusen. Aber wie hat es André Pawlak richtig gesagt, auch so eine Mannschaft kannst du knacken. Ähnlich wie es der FC ja fast mit den Leipzigern geschafft hat. Auch die hatten eine brutale Qualität in der Offensive und der FC war nah dran an einem Heimsieg. Also alles drin, alles offen, alles möglich. Sonntag 15:30 vor 50.000 Fans im Rhein-Energie-Stadion. Das Derby oder zumindest das kleine Derby des 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Ihr könnt live dabei sein. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet ins FC-Radio. Entweder über die FC-App oder über fc-radio.de. Das ist die richtige Internetadresse. In Ausschnitten seid ihr bestens aufgehoben im Programm vom Radio Köln. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch gerne etwas intensiver informieren, kurz vor dem Spiel, über den FC-Newsletter des Express. Klickt euch einfach mal rein über express.de, findet ihr einen Shortlink und dann seid ihr ganz schnell beim FC-Newsletter. Die Kollegen tragen dann nochmal aktuelle Infos zum Spiel des 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen für euch zusammen. An dieser Stelle war es das erstmal von mir hier im FC-Podcast. Wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Ja, erholt euch gut von diesem 0:5. Es hat wehgetan, aber seid versichert, das Geisbockheim steht noch und die Mannschaft wird alles dafür tun,
zusammen mit dem Trainer Steffen Baumgart am Sonntag ein ganz anderes Gesicht zu zeigen und uns alle wieder glücklich zu machen. Ja, und dann können wir in der folgenden Woche hoffentlich einen Derby-Sieg bejubeln hier im FC-Podcast. Auch da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, madet Jod.
Der Radio Köln FC-Podcast, präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.